SRF 2 Kultur. Kontext mit einer Sendung von Michael Marek. Kein anderer US-amerikanischer Präsident ist so sehr zur Ikone geworden wie John F. Kennedy. Anfang der 1960er Jahre galt er als Hoffnungsträger für ein anderes, ein besseres Amerika. Doch der Mythos vom tadellosen Staatsmann verschleierte eine andere Wahrheit. In seine Amtszeit fielen die gescheiterte Kuba-Invasion und das aktive Eingreifen der USA in den Vietnamkrieg. Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy in Dallas ermordet. Michael Marek über den Mythos JFK.
And we stand today on the edge of a new frontier, the frontier of the 1960s.
Ladies and gentlemen, the frontier. The President of the United States, John Fitzgerald Kennedy, is dead. The President is dead. Let us pray.
John F. Kennedys Leben war ein Symbol dafür, dass der Kommunismus besiegbar ist.
Bevor er zum Mythos wurde, war Kennedy für unsere Generation eine neue Hoffnung, eine neue Personifizierung eines Politikers.
Dallas, 22. November 1963.
John F. Kennedy befindet sich auf einer Goodwill-Tour durch die Vereinigten Staaten. Während die Texaner ihrem Präsidenten zujubeln, biegt die offene Limousine um 12.30 Uhr mittags in die Elm Street ein. Dann geschieht das Unfassbare.
We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas.
Drei Schüsse wurden auf den Wagen von Präsident Kennedy in der Innenstadt von Dallas abgefeuert, sagt der Radiosprecher von ABC.
Gewehrschüsse, die die Welt erschütterten.
Kennedy ist verletzt worden. Aber wie schwer, das bleibt unklar. Eine Meldung jagt die nächste, die Nachrichten widersprechen sich. Dann schildert der Kommentar, wie Kennedy zusammenbrach. Seine Frau auf den Wagen kletterte, die Worte schreiend: Oh nein!
We will switch immediately to Bob Clark, ABC in Dallas.
The president was taken in a few minutes ago, lifted from the car, placed on a stretcher. He was motionless. The first lady leaned over him, crying.
Was niemand für möglich gehalten hat, wird schließlich zur traurigen Gewissheit.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, John Fitzgerald Kennedy, is dead. The President is dead. Let us pray.
Heute Vormittag unternahm der Präsident eine Stadtrundfahrt durch Dallas.
Während die NATO Atomalarm auslöste, schilderte der ARD-Korrespondent Lothar Löwe die dramatischen Ereignisse in Dallas.
Der Präsident hatte gerade eine Bahnunterführung passiert, als plötzlich drei Schüsse fielen. In die rechte Schläfe getroffen, sank Präsident Kennedy zusammen. Durch die Menge ging ein Aufschrei des Entsetzens. Einer der Geheimpolizisten rief: Der Präsident ist tot.
Kein anderer Mord im 20. Jahrhundert hat so viel Aufsehen erregt und Spekulationen entstehen lassen wie der Anschlag auf John F. Kennedy. Seitdem ranken sich zahllose Verschwörungstheorien um das Attentat. Noch immer gibt es Zweifel an der These vom verrückten Einzeltäter. Dabei schienen die Spuren des Mordanschlags eindeutig zu sein, zunächst jedenfalls. Sie führten die Ermittlungsbehörden zu jenem Täter, den man schon kurz nach dem Anschlag festgenommen hatte, Lee Harvey Oswald. Und zum Mörder des Täters, Jack Ruby, einem Nachtclubbesitzer in Dallas. Und von dort aus in tausend Richtungen und ins Nichts.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
Anfang der 1960er Jahre galt der 46-jährige Kennedy als Hoffnungsträger für ein anderes, ein besseres Amerika. Mit seiner Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten hatte er dem organisierten Verbrechen den Kampf angesagt und versprochen, die US-amerikanischen GIs aus Vietnam abzuziehen. Mit seiner Formel vom Aufbruch zu neuen Grenzen traf Kennedy den innersten Kern amerikanischer Identität. Sein jugendlicher Charme und seine mitreißende Rhetorik standen im Kontrast zur Stagnation der Eisenhower-Jahre. Kennedy trat für die Gleichberechtigung der Schwarzen ein. Der Kampf gegen Armut, für Gesundheitsreform und das Recht auf Bildung standen auf seinem politischen Programm. Sein Appell an den Idealismus beeindruckte gerade die jüngere Generation der US-Amerikaner.
Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt.
Hatte der jüngste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten bei seinem Amtsantritt den Amerikanern zugerufen.
So, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
In den 1000 Tagen seiner Amtszeit schien er viel bewegt zu haben. Er brachte die Verständigung zwischen den beiden Weltmächten in Gang und zugleich zeigte er Härte in der Berlin-Frage. Kennedy stand für ein ehrgeiziges Weltraumprogramm. Der erste Mann auf dem Mond sollte ein US-Amerikaner sein. Wie kein anderer hatte er Hoffnung geweckt auf Frieden, Freiheit und Fortschritt.
Bevor er zum Mythos wurde, war Kennedy für unsere Generation eine neue Hoffnung, eine neue Personifizierung eines Politikers, der auf dem Hintergrund der Adenauer-Ära und der alten Politiker, wenn ich es mal so sagen darf, auf neue Weise, attraktive Weise, auch auf telegene Weise, die bürgerliche Demokratie der atlantischen Welt generell personifizierte.
Der deutsche Politikwissenschaftler Christian Hacke.
Sein Erbe trägt ohne Zweifel ästhetische Züge, wenn Sie so wollen. Er war der erste Mann, der übers Fernsehen live Pressekonferenzen gab, der sich auf geschickte, ironische, witzige Weise den Medien stellte. Er war der Mann, der die sehr starre Militärstrategie des Rollback und der massiven Vergeltung vor allem umformulierte in die Strategie der flexiblen Antwort. Das ist sein bleibendes Vermächtnis.
In der Außen- und Sicherheitspolitik bleiben vor allem jene 13 Tage im Oktober 1962 in Erinnerung. Kennedys größter Triumph, als er den sowjetischen Bemühungen trotzte, Raketen auf Kuba zu stationieren. Dabei zeigte Kennedy das, was US-Amerikaner in Krisenzeiten von ihrem Präsidenten zuallererst erwarten: Leadership.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Seine Führungskraft trug entscheidend dazu bei, einen Nuklearkrieg zu verhindern. Und er suchte nach Wegen, um der Spirale eines ungehinderten Rüstungswettlaufs zu entkommen. Kennedy traf den sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow. 1963 unterzeichneten beide ein Abkommen mit dem Ziel, Atomtests in der Erdatmosphäre zu begrenzen.
Wir leben in einer gefährlichen Welt. Ich habe das in den letzten 3 Jahren schon mehrere Male gesagt. Die Vereinigten Staaten waren in direkte Auseinandersetzung verwickelt. Und niemand kann sagen, wann das wieder geschieht. Niemand kann erwarten, dass unser Leben einfach sein wird. Wahrscheinlich nicht in meiner Amtszeit, vielleicht nicht einmal in diesem Jahrhundert.
Natürlich war auch Kennedy in seinem Denken von der Rivalität zweier feindlich gesinnter Blöcke geprägt. Eine seiner ersten Amtshandlungen als Präsident war die massive Erhöhung der Rüstungsausgaben als Antwort auf die sowjetische Strategie, den Kommunismus in die sogenannte Dritte Welt zu tragen. Doch das änderte nichts an der Verehrung, die ihm damals zuteil wurde.
Wir hatten Vorstellungen im Amt und da kam der Hans-Jürgen Dietrich rein und sagte, ich muss schon sagen, mit zitternder Stimme.
Der Kabarettist Dieter Hildebrandt.
Sie haben den Kennedy ermordet. Ich glaube, ich war so fassungslos, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Die Tränen sind mir in die Augen geschossen und dem Dietrich auch. Und die erste Reaktion war, wir können heute nicht spielen. Und dann haben wir dem Publikum gesagt, warum wir nicht spielen. Und da kam aus einer Ecke der Ruf, das ist doch so weit weg. Und wir haben nicht gespielt.
Zehntausende Berliner versammelten sich spontan zu Fackelzügen. Der damalige Berliner Bürgermeister Willy Brandt.
Nicht nur ein Licht ist ausgegangen, nein, eine Flamme ist erloschen.
erloschen für alle Menschen, die auf einen gerechten Frieden hoffen und auf ein besseres Leben in dieser Welt.
Nur wenige Monate zuvor hatte Kennedy die Herzen der Deutschen erobert, 2 Jahre nach dem Mauerbau und dem enttäuschenden Gefühl, der Westen habe Berlin im Stich gelassen.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Dies war die Geburtsstunde des Kennedy-Mythos in Deutschland am 26. Juni 1963. Kennedy, eine deutsche Hoffnung, ein Garant des Friedens. Kennedy war strahlender als seine Amtsvorgänger, das Gegenbild zum hässlichen US-Amerikaner, von dem die Deutschen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges Hilfe erwartet hatten. Kennedy stand damals gleichsam vor der Seligsprechung.
Der Spiegel zeigt nach dem Mord in einem Sonderheft die gefalteten Hände des Mannes. Eine deutliche Anspielung auf die betenden Hände von Albrecht Dürer. Religiöse Motive hatten bereits den ersten Wahlkampf Kennedys gegen Nixon bestimmt. Schon da, diese leuchtenden Augen, der Blick nach oben und Verzückung, überwiegend bei Frauen.
Doch der Mythos vom tadellosen Staatsmann verschleierte auch eine andere Wahrheit, etwa die intensiven Kontakte der Kennedy-Familie zur Mafia. Und entgegen seinem liberalen Image hatte Kennedy zur Kommunisten- und Liberalen-Hatz während der McCarthy-Ära geschwiegen. Kurz nach seiner Vereidigung als Präsident bestätigte er Edgar Hoover als FBI-Chef. Hoover hatte Material gegen ihn in der Hand. 1942 war Kennedy eine Affäre mit einer jungen Frau eingegangen, die zu Unrecht der Spionage verdächtigt wurde. 20 Jahre später ernannte er seinen Bruder Robert zum Justizminister, um FBI-Direktor Hoover unter Kontrolle zu halten. Das sei purer Selbstschutz gewesen, sagen Kennedy-Biografen.
At a secret base in the Guatemalan jungle, American CIA agents had been training Cuban exiles to invade Cuba.
1961 billigte Kennedy einen alten Plan des Geheimdienstes CIA. Danach wollte man das Regime Fidel Castros mit Hilfe von Exilkubanern stürzen. Keiner von Kennedys Beratern stellte sich gegen ihn, doch die Invasion in der Schweinebucht geriet zum Desaster. Am Ende verweigerte der Präsident die in Aussicht gestellte militärische Hilfe.
Be an intervention in Cuba by United States Armed Forces. And this government will do everything it possibly can, and I think it can meet its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in any actions.
Was zum Beispiel Kennedys Rolle im Vietnamkrieg oder für den Vietnamkrieg anlangt, so haben wir davon offenbar damals noch keine Notiz genommen.
Der damals in Berlin lehrende Politologe Iring Fetscher.
Das war offenbar nicht im Bewusstsein und es hätte ja, wenn das Bewusstsein vorhanden gewesen wäre, zumindest von meinen Studenten kommen müssen. Hören Sie mal, die stellen da den Kennedy als einen großartigen Politiker hin, einen Aufgeklärten, einen Intellektuellen und vergessen ganz, dass er den Vietnamkrieg in die amerikanische Hand übernommen und die Truppen dort ständig verstärkt hat. Das ist offenbar damals vollkommen ausgeblendet worden, nicht nur von mir, sondern von den meisten Beobachtern in Deutschland.
Elm Street, Ecke Dealey Plaza in Dallas 2013. Hier steht das Sixth Floor Museum. Von den Ausstellungsräumen blickt man auf den Tatort. Ein auf die Straße gepinseltes weißes Kreuz markiert die Stelle, an der Kennedys Limousine stand, als die tödlichen Schüsse fielen. Der verstorbene Direktor des Museums, Jeff West.
Es dauerte eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Egal, wann ich rausschaute, früh morgens oder spät abends, immer ist irgendjemand da draußen, der nach oben schaut und sich fragt, was hier vor 40 Jahren passierte. Das ist faszinierend und zeigt, wie wichtig es ist, Geschichte lebendig zu halten.
Hi, I'm Gary Mack, Curator of the Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, in the heart of downtown Dallas. The museum first opened in 1989 as an historical exhibit explaining the Kennedy assassination and offering access to the scene of the crime.
Die Ausstellungsräume sind im 6. Stock des alten Schulbuchlagers untergebracht. Von hier aus soll Lee Harvey Oswald die tödlichen Schüsse abgegeben haben. Heute stehen die Touristenschlange, um einen Blick auf die Plaza zu erhaschen. Die Faszination Kennedy ist auch 50 Jahre nach dem Attentat ungebrochen. Und das, obwohl die meisten der rund 350.000 Besucher im Jahre 2012 erst nach dem Attentat geboren wurden. Ihr Kennedy-Bild ist vor allem von Oliver Stone geprägt und dessen Hollywood-Thriller JFK, Tatort Dallas.
Ich war damals noch gar nicht auf der Welt, aber das Attentat, das ist einfach faszinierend. Hier in Dallas wurde Geschichte geschrieben und das ist total spannend.
Man guckt so raus auf der Straße und man sieht, wo das dann passiert ist, dann fand ich das schon ein bisschen gruselig. Ja. Also man fühlt es doch irgendwie, ne? Und das fand ich schon sehr aufregend, muss ich sagen.
Auch heute noch wird spekuliert und gerätselt, wer Kennedy 1963 erschossen hat. Eine seriöse Analyse gäbe es nicht, sagt die kürzlich verstorbene Kennedy-Expertin und Professorin an der American University in Washington, Anna Nelson. Stattdessen konstruierten Buchautoren, Hollywood-Regisseure und Betreiber von Internet-Webseiten ständig neue Verschwörungstheorien. Nelson sieht dabei Parallelen zwischen der Aufarbeitung des Kennedy-Attentats und dem Terroranschlag vom 11. September.
Der Grund, warum in den vergangenen Jahren immer wieder neue Verschwörungstheorien aufkamen, ist ganz einfach. Das Attentat auf Kennedy war von Anfang an geheimnisumwittert. Alle Ermittlungsakten verschwanden im Tresor. Offenbar gab es etwas zu vertuschen.
Im Fall Kennedy hatte es 35 Jahre gedauert, bis eine Expertenkommission die als Top Secret eingestuften Dokumente endlich studieren durfte. Darunter auch Anna Nelson. Sie sagt, wir haben der zeitgeschichtlichen Forschung wichtiges Material zur Verfügung gestellt. Die Antworten auf offene Fragen aber müssen die Historiker finden. Heute sind über 4 Millionen Seiten Akten aus der Präsidentschaft Kennedys im Nationalarchiv öffentlich zugänglich. Aber die Frage, wer erschoss Kennedy, bleibt weiterhin unbeantwortet. Was Historiker und Journalisten in den letzten Jahren mehr interessierte, ist nicht so sehr Kennedys tragischer Tod, sondern seine Verdienste als US-Präsident, sagt der Historiker und Kennedy-Biograf Robert Dallek. Hätten die Schüsse von Dallas nicht Kennedys Amtszeit abrupt beendet, dann wären in den letzten 5 Jahrzehnten die politischen Weichen der USA anders gestellt worden.
Die Politik in Amerika hätte sich anders entwickelt. Es hätte keinen Präsidenten Johnson gegeben, keine endlose Streiterei über Vietnam. Es hätte keinen Präsidenten Nixon gegeben, keinen Watergate-Skandal und all die Dinge, die sehr zum politischen Zynismus in diesem Land beigetragen haben. Ich behaupte nicht, dass unter Kennedy alles paradiesisch gewesen wäre, aber es wäre ein anderes Amerika gewesen, ein besseres, ein weniger zynisches und politisch interessierteres Amerika.
Das ist Wasser auf die Mühlen von Demokraten und Liberalen. Kennedy wird so zur Lichtgestalt, nicht nur für US-Amerikaner, sagt der Amerikanist und ehemalige Leiter des Deutschen Historischen Instituts in Washington, Christoph Mauch.
Er war einer, der das Image des Progressiven ausgestrahlt hat. Jemand, der durch dieses immer wieder Bedienen von der New Frontier, der Herausforderungen, die sich mit der Raumfahrt ergeben, mit Apollo oder auch gesellschaftlichen Frontiers, der mit diesem Image sich selber stilisiert hat als jemanden, der große Linien ziehen kann, der ein Konzept für die Zukunft hat, und das hat man mit ihm verbunden.
Gleichzeitig hebt Historiker Mauch hervor, dass vieles, was die Menschen heute mit der Person Kennedys verbinden, nichts mit der Realität der 1960er Jahre zu tun hat.
Weil es eben nicht die konkrete Politik ist, an die wir uns heute noch erinnern, sondern weil Kennedy zum Mythos geworden ist. Zum positiven Mythos, der für so vieles steht, was versprochen wurde, was vielleicht noch nicht eingelöst wurde, aber was eine Hoffnung noch heute genauso ist wie in den 60er Jahren.
Anna Nelson indes ist davon überzeugt. Das letzte Buch ist über Kennedy noch lange nicht geschrieben worden.
Historiker schreiben niemals das letzte Buch über ein historisches Ereignis. Sie überdenken Geschichte. Ich persönlich glaube, dass es im Fall Kennedy immer ein letztes Geheimnis geben wird.
Everyone is voting for Jack. John Fitzgerald Kennedy, genannt Jack, wurde am 29. Mai 1917 in Boston, Massachusetts, geboren. Der Sohn irisch-katholischer Einwanderer gehörte zur reichen Ostküstenelite. Zum Motor seines Aufstiegs wurde Vater Joseph Kennedy.
Ein erfolgreicher Bankier und geschickter Finanzier, der mit fragwürdigen Geschäften an der Börse vermögend geworden ist. Ein korrupter Millionär, sagen seine Kritiker, der als Berater und Vertrauter Franklin D. Roosevelts tätig war.
1947, mit 30 Jahren, wurde Kennedy Junior in Washington Kongressabgeordneter seines Heimatstaates Massachusetts. Sogar Präsidentenwitwe Eleanor Roosevelt ließ sich für den jungen Aufsteiger einspannen und trat vor die Fernsehkameras.
Ich bitte Sie um Ihre Stimme für John F. Kennedy. Denn er hat die Kraft und den Mut, für Menschenrechte zu kämpfen. Und das ist es, was wir in diesen Krisenzeiten brauchen.
Vote for John F. Kennedy for President.
1953 zieht er als Senator ins Kapitol ein. Im gleichen Jahr heiratet er Jacqueline Bouvier, die Tochter eines New Yorker Bankiers. 1960 siegt Kennedy im Präsidentschaftswahlkampf gegen Richard Nixon, seinen republikanischen Kontrahenten.
Schon zu Beginn seiner politischen Karriere umgab sich Kennedy mit einer Biografie voller Stilisierungen. Seine Heldentaten im Zweiten Weltkrieg, seine intellektuellen Lorbeeren als Buchautor, das glückliche Familienleben im Hause seiner Eltern, all das waren Teile eines sorgsam aufgebauten Bildes, das man der Öffentlichkeit präsentierte. Mit der Wirklichkeit hatte das nur wenig zu tun. Seine Frauengeschichten sind mittlerweile Legende.
Happy Birthday.
Während des Präsidentschaftswahlkampfes ging Kennedy eine Affäre mit Judith Campbell ein, ohne zu wissen, dass Campbell zugleich die Geliebte eines landesweit operierenden Mafiosi war.
Mr. President, happy birthday to you.
War Kennedy für das organisierte Verbrechen erpressbar? Judith Campbell blieb nicht die einzige Geliebte. In Kennedys Privatleben nahmen nicht nur Marilyn Monroe, sondern auch Prostituierte einen festen Platz ein. Doch für die Öffentlichkeit existierte ein anderes, geradezu perfekt inszeniertes Bild vom glücklichen Familienleben, das den US-Amerikanern im Fernsehen und in Hochglanzmagazinen wie Life präsentiert wurde. Historiker Christoph Mauch.
In mancher Hinsicht war Kennedy, wie man sagen könnte, jemand, der eher in Hollywood als in Harvard gemacht wurde.
Everybody loves somebody sometimes.
Ein Foto, das vom Weißen Haus aus dem Verkehr gezogen und zensiert wurde. Es zeigt John F. Kennedy auf dem Rollfeld neben der Air Force One. Stocksteif steht der Präsident in einem Metallcontainer, der von einem Kran angehoben wird, weil er, Kennedy, nicht in der Lage ist, über die Gangway das Flugzeug zu betreten. Ein Foto, das so gar nicht passt in das Bild vom strahlenden, jugendlichen Präsidenten. Dass er in Wahrheit schwerst krank war, das durfte auch lange Zeit nach seinem Tod niemand erfahren. Robert Dallek bekam als erster die Genehmigung, JFKs Krankenakte einzusehen.
Es war unglaublich. Kennedy war zwischen 1955 und 1957 neunmal im Krankenhaus. Er hatte eine schwere Darmkrankheit. Er litt an der Ellensonschen Krankheit. Er hatte Prostata-, Harnwegs- und Nebenhöhlenbeschwerden. Außerdem furchtbare Rückenprobleme. Seine Rückenschmerzen waren so heftig, dass er nachts nicht in der Lage war, sich im Bett umzudrehen. Beim linken Fuß konnte er weder Socke noch Schuhe alleine anziehen. Er ging in Treppenhäusern immer seitwärts nach oben. Er hatte wahnsinnige Schmerzen und dementsprechend viele Medikamente. Entkrampfende Mittel gegen die Colitis, Cortison, alle möglichen Schmerzmittel, Antihistamine, Antibiotika. Man könnte sagen, er war ein wandelnder Medikamentenschrank.
Die Krankenakte des 46-jährigen Kennedy liest sich wie die eines gebrechlichen 70-jährigen Mannes. Mehrfach wurde ihm von einem Priester die letzte Ölung verabreicht. Das alles wurde verheimlicht. In der Öffentlichkeit spielte er den dynamischen Helden, hinter den Kulissen jedoch ging er oft an Krücken.
It was a day that changed our lives.
I saw a flash of light in the bushes, and that last shot.
An act that shocked the nation.
The smoke came from behind the hedge.
A moment when time stood still.
It seemed like people weren't even breathing.
Kennedy, ein Stoff, der im Bereich der Fiktion wieder auflebt, als Hollywood-Legende? Schon lange bevor Oliver Stones JFK-Tatort Dallas 1991 in die Kinos kam, gab es Zweifel an der regierungsamtlichen Einzeltäter-These. Der Bericht der Warren-Kommission wurde vor allem deshalb kritisiert, weil er wichtige Indizien nicht berücksichtigt hatte, die der Alleintäter-These widersprachen und auf eine Verschwörung hinwiesen. Doch bis heute vermag keine der Theorien über den Kennedy-Mord alle Einzelheiten schlüssig zu erklären. Und so müssen in den verschiedenen Theorien alle erdenklichen Bösewichter herhalten, von der Mafia über Fidel Castro bis hin zu den Staatsorganen wie FBI und CIA als Tatverdächtige.
In an Oliver Stone film.
White is black and black is white.
People got to know.
I'm a dead man!
I say let justice be done, though the heavens fall.
Der Krieg, Mauerbau in Berlin, die Kuba-Krise, das militärische Eingreifen der USA in Vietnam. Anfang der 1960er Jahre hatte Kennedy viele Feinde, auch im eigenen Land. Rechte Kreise bezichtigten ihn des Verrats. Und so kam der Kennedy-Mord all denen gelegen, die Kennedys Bemühungen um Frieden in der Welt nicht teilten.
Am Montag, dem 25. November 1963, schließen sich um 9.30 Uhr die Türen zur großen Rotunde des Kapitols in Washington, D.C. Mehr als eine Viertelmillion Menschen erweisen dem ermordeten Präsidenten Kennedy die letzte Ehre. Eine Formation von 50 F-105-Jagdmaschinen, eine für jeden Staat der Union, begleitet den Trauermarsch. Begraben wird Kennedy auf dem Nationalen Heldenfriedhof von Arlington.
Hier an der Ecke, wo der Zug in die Pennsylvania Avenue einbiegt, nachdem er vorher um den Park, der das Kapitol umgibt, herum.
All das wurde live und in die ganze Welt übertragen. Es ist die einzige Sendung in der Geschichte des US-Fernsehens, die nicht von Werbung unterbrochen wurde. Noch heute, 50 Jahre nach der Ermordung John F. Kennedys, gelten die gleichen Fragen wie damals.
Warum hatte Lee Harvey Oswald den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten erschossen? Warum hat Jack Ruby Oswald erschossen? War Oswald wirklich der Täter und hat allein gehandelt? Gibt es ein Motiv? Wer wollte Kennedy loswerden? Wie viele Schüsse sind tatsächlich gefallen? Waren die Mafia, die Kubaner, die Russen, der CIA oder das FBI im Spiel?
Der Schriftsteller Norman Mailer.
Der Kennedy-Mord ist der gewaltigste Berg von Geheimnissen des 20. Jahrhunderts. Die Besessenheit, die er auslöst, ist ein schwarzes Loch in unserem psychischen Universum. Von diesem Loch werden wir eingesogen.
Das war Kontext über die Ermordung John F. Kennedys heute vor 50 Jahren. Sie hörten eine Sendung von Michael Marek.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.